RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Mehr als 1,2 Millionen Menschen haben im vorigen Jahr in Deutschland Zuflucht gesucht, sind vor Krieg und Gewalt oder auch aus wirtschaftlicher Not geflohen. Das waren so viele wie nie zuvor. Die meisten kamen aus der Ukraine, aber auch die Zahl der Geflüchteten aus Syrien, Afghanistan, anderen Ländern steigt wieder deutlich an. Und da stellt sich die Frage, gilt unter diesen Umständen noch der Satz von Ex-Kanzlerin Merkel, wir schaffen das? Oder hat vielleicht Sachsens Ministerpräsident Kretschmer recht, der sagt, es wird nicht gut ausgehen, wenn wir die Dinge so weiterlaufen lassen. Und was heißt das schließlich für die Menschen, um die es konkret geht, also die Geflüchteten, die schon da sind und diejenigen, die darauf hoffen, zu uns zu kommen? Darum geht's im heutigen RBB 24 Inforadio Forum. Mein Name ist Dietmar Ringel und das sind meine Gäste. Aziz Boskurt, er ist Sozialstaatssekretär in Berlin von der SPD. Henrik Wichmann von der CDU, Beigeordneter für Soziales im Landkreis Uckermark. Dazu Janina Meiering. Sie ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und Mitglied im Leitungsteam des Behandlungszentrums für traumatisierte Geflüchtete Xenion. Und schließlich Markus Engler, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, DZIM. Das will ich nur sagen, wir sind zu Gast in der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Auch Ihnen, meine Damen und Herren, hier im Saal ein herzliches Willkommen. Herr Boskurt, allein in Berlin sind im vorigen Jahr fast 100.000 Geflüchtete angekommen. Was ist mit diesen Menschen passiert? Was ist aus ihnen geworden? Wie leben sie?
Wir haben natürlich, wie man auch aktuell an den Diskussionen mitbekommt, viele Menschen, die in Unterkünften sind, auch in Unterkünften, wo sie eigentlich nicht lange sein sollten, haben sie aufgenommen. Es gibt aber auch viele Erfolgsgeschichten, die auch richtig angekommen sind, was das Ziel der ganzen Geschichte ist, die wir machen, sodass sie auch hier Fuß gefasst haben. Und gerade die Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind, sind mittlerweile auch so lange da, dass sie auch langsam Wurzeln schlagen und hier tatsächlich ankommen. Und das ist auch die Aufgabe der Politik, diesen Weg in die Gesellschaft und Teilhabe zu ermöglichen.
Sie haben gesagt, Unterkünfte haben Sie gefunden, nicht so, wie man sich das gewünscht hätte zum Teil. Wie ist es mit Schulplätzen, mit Kitaplätzen?
Bei den Kitaplätzen, da ich bis vor ein, zwei Monaten Jugendstaatssekretär war, weiß ich das auch noch gut. Da haben wir ca. 1400 Kinder in den Kitas unterbringen können. Da gibt es natürlich keine Kita-Pflicht, von daher ist das, ich sage mal, ein Ticken entspannter, aber das System hat einen großen Teil der Kinder aufgenommen. Bei den Schulplätzen ist es tatsächlich angespannt. Wir haben aktuell ungefähr 1700 Kinder und Jugendliche, die auf Schulplätze warten, auf Plätze in den Willkommensklassen warten. Und das ist tatsächlich eine Aufgabe, die noch vor uns steht, wo wir auch schneller vorankommen müssen. Aber wir müssen auch sehen, dass da doch einiges auch geleistet wurde, wo wir 7000 junge Menschen auch in Schule untergebracht haben, in Regelklassen, aber auch in Willkommensklassen. Aber jedes Kind, was sozusagen nicht in der Schule ist, ist eins zu viel. Und wir wissen, dass wir einen gesetzlichen Auftrag haben. Von daher hat Politik noch was zu leisten.
Um es nochmal auf den Punkt und die Eingangsfrage zu bringen, bleibt es dabei, wir schaffen das?
Auf jeden Fall bleibt es dabei, dass wir es schaffen, weil wir im letzten Jahr gesehen haben, was wir alles bewerkstelligen können. Und nur wenn wir einen Vergleich ziehen zwischen 15, 16 und der Situation im letzten Jahr, haben wir leicht höhere Zahlen auch als damals. Mit dem einen Unterschied, dass wir bei den Ukrainern ein System vorfinden, was viel offener ist, was auch deutlich schneller integriert, indem wir nicht Hürden aufbauen. Der Zugang zu Wohnen, zu Arbeit, Aufenthaltstitel ist deutlich schneller und entlastet auch die Behörden. Von daher ist das Thema Ukraine eine gute Blaupause, dass wir lernen, wie wir eigentlich mit allen Geflüchteten umgehen sollten, weil es das System entlastet und wir auch Menschen viel schneller integrieren können. Und das ist deutlich besser gelaufen als vor ein paar Jahren.
Herr Wichmann, wie ist die Situation bei Ihnen im Landkreis? Wie viele Menschen sind gekommen? Ist die Bilanz ähnlich positiv?
Also sie ist mit Blick auf die Geflüchteten, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind, sehr positiv. Da ist es uns im letzten Jahr ausnahmsweise sehr gut gelungen, muss man wirklich sagen. Da gab es eine sehr große Bereitschaft bei Wohnungsunternehmen, aber auch bei privaten Wohnungsanbietern, geflüchtete Frauen und Kinder aus der Ukraine auch aufzunehmen. Da konnten wir also 1200 Menschen aus der Ukraine allein in unserem Landkreis in der Uckermark unterbringen. Deutlich schwieriger gestaltet sich die Unterbringung der Geflüchteten, die aus den sogenannten Drittstaaten zu uns kommen. Und das ist die Zahl an Personen, die wir auch in diesem Jahr mit dem neuen hohen Aufnahmesoll, was wir vom Land zu erledigen haben, wieder aufzunehmen haben. Und da ist die Unterbringung fast nicht mehr möglich. Ich sage das jetzt wirklich mal in dieser Deutlichkeit, weil es weder bei den Wohnungsunternehmen noch Bereitschaft gibt, die wenigen leerstehenden Wohnungen, die es da noch gibt, für diesen Personenkreis sein auch zu vermieten. Und wir wirklich auch am Ende der Liegenschaften und Objekte angekommen sind bei uns im Landkreis. Und wir sind ja ein sehr großer Landkreis, die Uckermark, einer der größten in Deutschland mit über 3000 Quadratkilometer Fläche und eigentlich bis vor kurzem auch noch Leerstand in einigen Städten. Aber wenn selbst bei uns in unserem Landkreis wir so gut wie keine freien Wohnungen mehr haben und ich jetzt dann im nächsten Monat die erste große Notunterkunft eröffnen muss in der Tonhalle, weil die Unterbringung in Wohnungen und anderen Gebäuden und Liegenschaften nicht mehr möglich ist, dann zeigt es doch, dass wir an einem Punkt jetzt angekommen sind, wo die Aufnahmefähigkeit unserer Gesellschaft nicht nur was die Willkommensbereitschaft angeht, sondern was die materiellen Voraussetzungen schlicht an Wohnraum angeht, nicht mehr da ist. Und dieses Signal möchte ich heute auch wirklich an dieser Stelle hier senden, nicht nur für meinen Landkreis, sondern auch für die anderen Landkreise im Land Brandenburg. Wir sind im regelmäßigen Austausch miteinander, die Sozialdezernenten des Landes Brandenburg. Wir haben uns am Freitag gerade erst in Neuruppin getroffen und haben übereinstimmend alle festgestellt, es gibt jetzt wirklich keinen freien Wohnraum mehr. Und die Bauprojekte, die wir jetzt an den Start bringen, um neue Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete zu bauen, benötigen viel Zeit, auch aufgrund der Lieferengpässe bei den Baumaterialien und vielen anderen Herausforderungen. Wir können nicht so schnell bauen, wie wir eigentlich die Plätze für die Menschen, die zu uns kommen, benötigen. Und das, denke ich, zeigt doch, dass es jetzt auch außenpolitisch, bundespolitisch in der gesamten Frage der Migrations- und Asylpolitik zu Veränderungen kommen muss, weil wir nicht jedes Jahr in der Größenordnung wie im letzten Jahr einfach so weiter unbegrenzt Menschen aus anderen Ländern in Deutschland vernünftig unterbringen können.
Gut, es ist ja viel in der Diskussion, Vorschläge, Forderungen, das wollen wir natürlich hier alles noch anpacken. Aber zunächst mal, Frau Meiering, aus der Perspektive der Menschen, die es am Ende ja betrifft, also die hier im Lande sind, die hier bei uns leben. Sie kümmern sich vor allem um Jugendliche. Vielleicht beschreiben Sie mal kurz, was sind das für Leute, die zu Ihnen kommen und wie voll sind denn Ihre Beratungsräume?
Also wir sind voll. Wir sind schon jetzt die letzten Jahre zieht sich das durch, dass wir unsere Kapazitäten maßlos überstiegen werden. Das fing an mit der Situation in Afghanistan, dann die Situation an der belarussischen Grenze, dann der Ukraine, also der Angriffskrieg in der Ukraine. Zu uns kommen ganz viele junge Menschen, Erwachsene, die um Unterstützung bitten. Unser Konzept ist so, dass wir sagen, wir gucken individuell, was braucht derjenige Mensch? Also nicht jeder, der ein Trauma erlebt hat, braucht zum Beispiel eine Therapie, sondern es macht Sinn zu gucken, wie sind die individuellen Bedarfe und dann stricken wir ganzheitlich darum, einen sozusagen Hilfen. Und deswegen sind die Menschen bei uns in sehr unterschiedlichen Hilfsangeboten. Sie sind in der Beratung, sie sind in Therapien, sie sind in Gruppen, sie haben Ehrenamtliche an die Seite gestellt bekommen. Also es gibt verschiedene Unterstützungsformen. Und durch die Bank weg sehen wir einfach den immensen Bedarf einerseits und die unendliche Dankbarkeit der Menschen andererseits. Also ich sage das ganz oft, ich sitze so oft vor Jugendlichen, jungen Erwachsenen und bin einfach nur baff, was die da leisten. Bin unheimlich stolz, auch diese Arbeit machen zu können, weil ich dort Menschen sehe, die gegen alle Widrigkeiten ankämpfen. Und es ist schwierig, was die Menschen erleiden müssen und trotzdem wollen sie etwas machen. Und nicht wenig ist es so, dass viele der auch gerade Jugendlichen sich dann wiederum selber einsetzen wollen, selber helfen wollen, sich selber engagieren. Also da ist ein unheimliches Potenzial und gleichzeitig ein unheimlicher Bedarf, dem wir auch überhaupt nicht mehr gerecht werden können.
Genau, Sie haben ja eingangs gesagt, im Grunde haben Sie so viele Menschen, um die Sie sich kümmern sollen, dass es gar nicht mehr so ohne weiteres zu schaffen ist. Können Sie mal Zahlen nennen, wie viele Menschen kommen da täglich zu Ihnen? Müssen Sie auch welche nach Hause schicken?
Also wir haben im letzten Jahr 2200 Menschen bei uns versorgt, 1600 Erwachsene und um die 600 Kinder und Jugendliche, so über 3000 Beratungsgespräche geführt, so ungefähr 340 Kinder und Jugendliche und Erwachsene sind in Therapie. Dann haben wir Kinder und Jugendliche in Vormundschaften, in den anderen Projekten. Wir lehnen in dem Sinne niemanden ab, der zu uns kommt. Wir unterscheiden auch nicht nach Status oder wir gucken wirklich nach dem Bedarf. Aber es ist tatsächlich so, dass unsere Wartelisten für Therapieplätze vor allen Dingen sehr, sehr voll sind, dass wir dort keine neuen Menschen in unser System aufnehmen können, sondern eher die Menschen, die schon über die Beratung oder Vormundschaftsprojekte oder andere Zugänge bei uns sind. Und das belastet uns natürlich sehr. Es ist auch tatsächlich so, gerade als Therapeutin nehmen wir oft die schwersten der schwersten Fälle an, weil wir wissen, dass die nirgendwo anders unterkommen. Das bedeutet aber auch, dass all die Fälle, die vielleicht nicht so ein schweres Trauma haben, die vielleicht auch schneller behandelbar wären, auch aus dem System dann rausfallen ein Stück weit. Und das ist natürlich bitter. Und es ist auch bitter, am Telefon jemanden sagen zu müssen, wir haben keinen Platz. Oder jemanden, den man vielleicht schon durch verschiedene Gespräche begleitet hat und der einen unheimlichen Therapiebedarf hat, sagen zu müssen, ja, wir können stabilisieren, aber nicht weiter behandeln. Das ist tatsächlich sehr, sehr bitter.
Herr Engler, wir haben jetzt drei unterschiedliche Perspektiven gehört. Wie sehen Sie es? Haben wir mit Blick auf die Geflüchteten eine dramatische Situation in Deutschland?
Ich weiß nicht, ob ich selber den Begriff dramatisch verwenden würde, aber auf jeden Fall eine sehr angespannte, herausfordernde Situation. Aber ich würde auch zwei Dinge unterscheiden, die natürlich miteinander zu tun haben, aber die man trotzdem getrennt analysieren kann und muss. Ich meine, das eine sind die ja beschriebenen tatsächlichen Kapazitäten bei der psychologischen Begleitung in Schulen, Kitas und im Wohnraum. Wenn wir da ganz sachlich drüber reden würden und zwischen verschiedenen politischen Ebenen sozusagen wirklich alle Kraft darauf konzentrieren würden, Lösungen zu finden, dann könnten wir diese Herausforderungen, glaube ich, sehr gut bewältigen. Die andere Ebene ist, und das sehen ja alle in den Medien seit Wochen, Monaten, im Grunde eine politische Debatte, die ja mindestens so zugespitzt ist wie nach 2015, da gibt es schon einige Parallelen, wo es überhaupt nicht mehr darum geht, sozusagen mit Augenmaß zu schauen, was geht und was nicht geht, sondern sozusagen der Parteienwettbewerb und Streit in vollem Gange ist. Es gibt dann Streit zwischen Bund und Ländern, ja, der sich über Monate hinzieht, egal wie auch immer man die Sache bewertet, aber wichtig ist, der muss gelöst werden. Innerhalb der Parteien wird gestritten und natürlich fast jeden Tag hört man irgendwie neue Vorschläge in der Öffentlichkeit, die ja oft natürlich aus dem konservativen rechten Lager kommen, aber nicht nur, und die ich ja mit großer Sorge beobachte, die oft nicht realistisch sind und die sozusagen völlig den Blick dafür verlieren, dass wir in einem Europa und in einer größeren, komplizierten Welt leben. Ja, man denkt wirklich nur so von seiner Kommune aus und so kann man da nicht rangehen.
Gut, aber die Dinge sind ja meistens sehr konkret. Es geht sehr häufig ums Geld. Wenn wir also sagen, wir brauchen Unterkünfte für Geflüchtete, sicherlich kann man sagen, hier gibt es noch freien Raum, da müsste aber jemand ein Haus hinbauen, zumindest einen Container hinstellen. Wer soll das bezahlen? Da sitzen Bund und Länder über Monate sondern erstmal machen sie sich gegenseitig Vorwürfe, dann treffen sie sich, dann kommt nichts raus, dann treffen sie sich wieder, dann kommt ein bisschen was raus. Fehlt da wirklich nur der sachliche Blick oder kann man vielleicht auch unterschiedliche Meinungen haben?
Natürlich kann man unterschiedliche Meinungen haben. Ich meine, so ist das nun mal in Demokratien und auch in Familien und so weiter. Aber mir fehlt so ein bisschen der Blick für das, was wir eigentlich gerade erleben. Natürlich haben wir multiple Krisen, ja, sozusagen, die sich aneinander reihen. Und eigentlich sollten wir sehen, die Situation, in der wir jetzt gerade alle sind, das hat zum sehr, sehr großen Anteil mit dem Krieg von Wladimir Putin zu tun. Und sonst würden wir überhaupt nicht über Flüchtlinge reden, wenn es nicht diesen einen Krieg nicht geben würde. Dann die Zahlen, die wir sonst hätten, sind vollkommen vernachlässigbar, ja, für Europa, abgesehen davon, dass wir eh schon völlig abgeschottet sind und kaum noch jemand sozusagen hierher kommt. Aber natürlich haben Sie recht, und das ist für mich ein zentraler Punkt. Und Herr Wichmann hat ja gesagt, wir können nicht so schnell bauen. Ja, vollkommen richtig. Aber ich würde sagen, wir sind ein so unglaublich reiches Land. Ja, und wenn wir sozusagen uns gute Schulen nicht leisten wollen, wenn wir uns nicht gute Psychotherapie leisten wollen, geht ja nicht nur um Geflüchtete, sondern insgesamt, müssen wir vielleicht mal gesellschaftlich gemeinsam darüber reden, was uns eigentlich zusammenhält. Ja? Und wird völlig ausgeblendet in der Diskussion.
Gut, Herr Wichmann.
Aber ich denke, wir haben ja sehr viele innenpolitische ungelöste Probleme, auf die jetzt sozusagen diese Flüchtlingsprobleme nochmal obendrauf kommen. Weil wir haben es in Deutschland seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, vernachlässigt, genügend Kita-Erzieherinnen, Grundschullehrer, Lehrer an weiterführenden Schulen auszubilden. Und wir haben jetzt schon einen Anteil an Quereinsteigern, das heißt Nicht-Pädagogen, die im Schulbetrieb vor den Klassen stehen, wo das Schulamt in Frankfurt oder uns die offiziellen Zahlen schon gar nicht mehr geben will. Ich weiß von den letzten, die ich schriftlich hatte, dass wir Grundschulen haben bei mir im Landkreis, wo ungefähr 50% der Lehrer zwar vor der Klasse stehen, aber eigentlich keine richtigen Lehrer sind. Und wenn Sie in diese Klassen mit den vielen Kindern, die wir auch aus sozial benachteiligten Familien bei uns im Landkreis ohnehin schon haben, mit enormen Bildungsdefiziten, wo 25% der Einschulungskinder bei mir im Landkreis mit einer Sprach- und Sprechstörung eingeschult werden, dann dazu noch über Nacht quasi Kinder aus allen Ländern und Erdteilen in diese Klassen packen und dann keinen Lehrer haben, der damit vernünftig pädagogisch, methodisch umgehen kann, dann schafft es einen enormen Frust einerseits bei den Lehrern, bei den Schülern, aber auch bei den Eltern und schafft uns gesellschaftliche Spannungen, von der nur eine Partei profitiert, weil sie den politischen Wettbewerb angesprochen haben. Und das erlebe ich gerade bei mir vor Ort sehr massiv, nämlich die AfD, die dieses Thema unglaublich stark, kampagnenartig auch besetzt und die leider, das muss ich feststellen, anders auch noch als im Vergleich zu 2015, da war ich Landtagsabgeordneter zu dieser Zeit, da gab es die AfD bei uns im Kreistag noch nicht, da war die AfD im Landtag ganz neu, aber noch nicht in dieser Stärke und in Brandenburg steht sie ja in den Umfragen im Moment auf dem ersten Platz. Das können wir ja nicht ausblenden. Also wir müssen zur Kenntnis nehmen, glaube ich, dass es einen erheblichen Teil in der Bevölkerung gibt, der mit der gegenwärtigen Politik und auch vor allem der Herangehensweise, wie man dieses Thema jetzt auch angeht, nicht einverstanden ist. Und es hat einen enormen politischen und sozialen Sprengstoff. Und ich mache mir wirklich Sorgen um unsere Demokratie und um unsere Gesellschaft, wenn sich diese Entwicklung unkontrolliert immer weiter so fortsetzt.
Gut, jetzt ist natürlich die Frage, wo Politik praktisch ansetzen muss. Sie haben das ja beschrieben an einigen Punkten, wo es schon lange gehakt hat in Deutschland.
Es braucht eine Begrenzung der Zuwanderung, das muss man ganz klar sagen. Wir können in diesen Größenordnungen, und ich meine, es sind nicht einzelne Kommunen, die nicht den Blick über den Tellerrand machen, wie Sie es eben gesagt haben. Das ist der gesamte Landkreistag in Deutschland, das ist der Städte- und Gemeindebund in Deutschland. Es sind ja fast alle Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte dieser Bundesrepublik, die dem Bundeskanzler schon vor Monaten signalisiert haben über ihre Gremien und Präsidenten, dass diese Politik so nicht weitergehen kann.
Sie haben das Stichwort genannt, Begrenzung der Zuwanderung. Das ist ja eine ganz zentrale Frage, über die diskutieren wir gleich. Frau Meiering, Sie hatten sich jetzt noch gemeldet.
Ich würde dazu gerne etwas sagen. Ich bin jetzt seit 9 Jahren bei Xenia und vorher war ich 10 Jahre in der Berliner Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und ehrlich gesagt, die Situation war die gleiche. Wir konzentrieren uns immer auf kurzfristige, möglichst finanziell nicht so hohe Lösungen, aber wir vernachlässigen die langfristige Situation. Das war ist bei den Kindern, den deutschen Kindern und Jugendlichen genau die gleiche Situation gewesen. Wenn wir damals gesagt haben, wir brauchen eine Familientherapie, eine Familienhilfe, dann musste es erstmal anders ausprobiert werden, bis das Kind dann wieder in die Psychiatrie kam. Und dann, oh, Wunder. Wir haben die gleiche Situation jetzt. Wenn wir gucken, was brauchen die Geflüchteten? Denn ehrlich gesagt, viele brauchen nicht unsere Beratung und unsere Therapie, wenn sie eine Sicherheit hätten, eine Unterbringung, eine Schule, eine Struktur, alles das, was das Leben notwendig macht. Aber was wir machen ist, wir schaffen diese kurzfristigen Lösungen und denken nicht nachhaltig genug. Und ich denke schon, dass wir mal überlegen müssten, ob die Kosten langfristig nicht sehr viel höher wären, wenn wir nicht unterbringen, wenn wir nicht entsprechend beschulen, wenn wir nicht entsprechend integrieren, wenn wir nicht entsprechend den Zugang zu Gesundheit schaffen. Und das ärgert mich in der ganzen Diskussion immer ein bisschen, dass man eher kurzfristig guckt und auch die ganzen europäischen Lösungen, kommen wir ja später noch zu, sind auch sehr kurzfristig, meiner Meinung nach, aber das lasse ich jetzt.
Ja, aber jetzt doch das Stichwort von Herrn Wichmann, er sagte Begrenzung von Zuwanderung, das sei eine zentrale Frage und sei die Lösung also für viele ganz konkrete Probleme, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben. Herr Boskurt, wie ist da Ihre Position?
Vielleicht ein Punkt nur zu der Diskussion eben. Herr Wichmann beschreibt etwas sehr gut, nämlich, dass Politik versagt hat an vielen Stellen. Und wenn Lehrkräfte fehlen und wir wissen, dass 10.000 Lehrkräfte fehlen, fehlen sie nicht wegen den Geflüchteten, die heute kommen, sondern weil Politik versagt hat. Das Problem muss man dann schon richtig benennen. Zu der Begrenzungsthematik vielleicht ein Beispiel aus den 90ern. Wir haben das Asylrecht verschärft oder dieses Land hat das Asylrecht verschärft, auch mit der Argumentation, da sind Rechte, die müssen wir jetzt irgendwie ein bisschen ruhig stellen. Das Asylrecht wurde am 26. Mai verschärft, am 29. brannte ein Haus in Solingen und Menschen starben. Das heißt, jede Verschärfung führt nicht dazu, dass man irgendjemanden befriedigt und ihn beruhigt, sondern es bestärkt Menschen am rechten Rand. Das sollte man einmal richtig einordnen. Und jedes der Vorschläge würde ich ja gerne diskutieren, die auch, ich sage mal, eher im konservativen Bereich gebracht wird. Aber sie muss auch wirken. Alles, was da an Vorschlägen ist, wirkt erstmal nicht jetzt. Wenn wir auf europäischer Ebene was machen wollen, reden wir vielleicht über 5 Jahre, 10 Jahre. Alles, was wir mit sicheren Herkunftsstaaten diskutieren, wir ja auch. Es geht da gerade mal unter 1% Menschen, die zum Beispiel aus Moldawien kommen. Das sind alles Luftschlösser, die die Situation nicht verändern, aber eine Diskursverschiebung haben und ein Klima erzeugen. Wir könnten Riegel schieben, wir bauen eine Mauer und dann erledigt sich das Problem. Und das ist gelogen. Und das ist das Problem. Und das ist ehrlicherweise für jeden Politiker auch Arbeitsverweigerung, nichts anderes.
Herr Engler.
Richtig ist natürlich die Herausforderung, also rein zahlenmäßig sind ähnlich in vielen Kommunen. Zugleich hängt es doch aber auch viel mit der politischen Kultur. Da haben wir auch eine Studie gemacht am Dezim-Institut, sozusagen in verschiedenen Kommunen. Und das ist nicht sozusagen nur Ost-West, sozusagen diese üblichen Schienen, die wir dann oft haben, sondern es gibt bestimmte Kommunen, da gibt es eine Zivilgesellschaft, da gibt es eine gewisse politische Kultur, wo die Herausforderungen ähnlich sind, aber sie werden halt gelöst. Und in anderen Kommunen hat man vielleicht organisierte rechtsextreme Kräfte, die sagen, ich habe selber sozusagen solche Fälle gesehen, die sagen, wenn ihr da jetzt ein Containerdorf hinbaut, dann zünden wir es morgen an. Und natürlich ist das dann ungleich schwerer für so einen Landrat in so einem Landkreis sozusagen irgendeine Lösung zu finden. Und ich meine, die Frage natürlich der politischen Strategien, darüber kann man auch lange streiten. Ich meine, zur AfD muss man vielleicht auch sagen, habe ich gerade auch gelesen, also der größte Anstieg in eigentlich Prozenten in den Umfragen, die gemacht haben, weil letztes Jahr, als die Inflation durch die Decke ging, ja, die große Verunsicherheit, sozusagen, jetzt im Moment nehmen sie gar nicht mehr so viel zu. Also das Thema der Fluchtbewegung ist vielleicht gar nicht der entscheidende oder zumindest mal nicht der alleinige Faktor. Und ich finde auch, man sollte nicht so tun, als könnte man Lösungen finden, indem man Europa noch mehr abschottet. Ich meine, überall gibt es schon Mauern und Grenzen. Das wird nicht helfen und es wird auch nicht helfen, sozusagen die Umfragewerte der AfD nach unten zu bringen.
Ja, aber Sie können sich es auch nicht so leicht machen und sagen, wir sind ein reiches Land, wir kriegen das alles irgendwie hin. Ich kann Ihnen ja nur mal sagen, was mir meine Kollegen jetzt am Freitag berichtet haben, der Kollege aus Oberhavel, Herr Karl, er bezahlt jetzt für 200 Geflüchtete, für Container, die er beschafft, 10 Millionen allein in der Anschaffung. Das war in der Flüchtlingskrise 2015, war die Summe bei etwa 2 Millionen. Er hat aber 2000 Geflüchtete unterzubringen. Würde er für 2000 Geflüchtete, und was anderes wird ihm fast nicht übrig bleiben, weil es in Oberhavel keine Wohnungen mehr gibt und auch niemand bereit ist, ihm ein Grundstück von den Bürgermeistern in Amsterdam zur Verfügung zu stellen, um dort was anderes noch zu errichten und man ja auch so schnell nicht bauen kann, die Container für 2000 Geflüchtete für seinen Landkreis beschaffen, würde er dafür 100 Millionen Euro in die Hand nehmen müssen. Wenn Sie wissen, wie groß unser Kreishaushalt ist, also mein Haushalt ungefähr 350 Millionen, dann können Sie sich vorstellen, ich habe keine 100 Millionen in meinem Haushalt, um mal eben für 2000 neue Mitbürger, das ist eine ganze Kleinstadt und das jetzt übrigens das zweite Jahr in Folge. Es ist ja nicht einmal und danach ist dann wieder gut, sondern das geht jetzt seit 2015 kontinuierlich und die beiden Jahre zusammengerechnet, 2022 und 2023, sind zusammen mehr Menschen, die wir unterbringen müssen, als 2015 und 2016.
Und die Lösung?
Und die Lösung ist, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir die Fehlanreize, die es in unserem System ja durchaus gibt, auch der finanzielle Anreiz, wie viel Geld man bekommt, wenn man nach Deutschland als Geflüchteter kommt, ob wir das weiter so beibehalten wollen oder nicht. Die Ampel hat mit dem Bürgergeld gleichzeitig noch entschieden, dass auch Geflüchtete früher den vollen Bürgergeldanspruch haben. Ich meine, es sind Signale, die wir in die Welt senden, wo man sich fragen muss, ob das richtig ist, ob es richtig ist, dass wir in dieser Größenordnung Geflüchteten auch mit Bargeld, mit finanziellen Mitteln Anreize geben, hierher zu kommen, dieses Geld dann teilweise auch zu nutzen, um es in die Heimatländer zu überweisen. Ich meine, das sind alles Fakten, da kann man mit dem Kopf schütteln, da kann man sagen, es gefällt einem nicht, dass das mal ausgesprochen wird. Aber ich finde, wir müssen uns auch mal ehrlich machen an dieser Stelle und wir müssen uns auch die Frage stellen, ob wir es überhaupt leisten können.
Genau dazu noch Frau Meyring und Herr Boskort und dann müssen wir nämlich schon eine kurze Pause machen, bitte.
Genau, meine Frage ist nur dazu, ob Abschottung uns da wirklich hilft, ob es hilft, die Außengrenzen weiter zu schließen, keiner kommt hier mehr her, weil ehrlich gesagt, was ich erlebe in den letzten 9 Jahren, die ich jetzt diese Arbeit mache, am Anfang hatte ich vielleicht 2, 3 Kinder, die Foltererfahrungen gemacht haben. Inzwischen ist es fast jedes Kind. Und das liegt nicht nur an den Herkunftsländern, sondern das liegt vor allen Dingen auch daran, dass an den EU-Außengrenzen Menschenrechtsverletzungen immer wieder stattfinden, Pushbacks, wir müssen da gar nicht drüber reden. Und wenn ich mir das angucke, was die Bundesregierung da jetzt beschlossen hat, dann fasse ich es nicht. Das muss man einfach so sagen. Und das ist doch auch das Problem. Ich glaube nicht, dass wir damit bewirken, dass weniger Menschen kommen. Aber wir bewirken mit Sicherheit, dass mehr Menschen noch traumatisierter kommen. Und die Forschung dazu ist ganz klar. Die besagt nämlich, dass einer der größten Risikofaktoren für die Entwicklung einer psychischen Folgeerkrankung nach einem Trauma sind die Lebensbedingungen nach dem Trauma. Das heißt, auch das kostet wiederum Geld. Und ich verstehe die Dramatik, ne, dass es irgendwie Lösungen geben muss. Nur frage ich wirklich, ob das die richtigen Lösungen sind.
Herr Boskort.
Ich würde ja gerne jedes Instrument einmal hören und könnte sofort belegen, wie wir jetzt die Schotten dicht machen. Es gibt sie nicht, diese Lösung, die da beschrieben ist. Und das andere ist, ich würde gerne mit Ihnen sozusagen durch Berliner Unterkünfte oder in Brandenburg mal durchgehen und dann die in Saus und Braus lebenden Asylbewerber sehen, die aufgrund der Bürgergeldmittel hier ein tolles Leben führen. Ich würde die gerne mal sehen. Ich habe sie noch nicht erlebt. Und ich würde auch gerne mal wissen, ob Sie wissen, wie die Fluchtwege sind, ob man sich das antut, wenn Kinder im Mittelmeer ertrinken und Sonstiges. das ist so beschrieben, als wäre das irgendwie so ein Luxusurlaub, den man hier macht und kriegt noch Geld obendrauf. Und wie gesagt, die Realität habe ich nirgendwo gesehen.
Die Frage ist doch, die wir, denke ich, bundespolitisch wirklich und auch europapolitisch beantworten müssen, ob es die Lösung sein kann, dass alle diese Menschen, die aus diesen Ländern jetzt fliehen, weil die Lebensbedingungen in diesen Ländern so sind, wie sie sind. Und ich will nicht verschweigen, dass Europa und der Westen daran entscheidenden Anteil hat, die Lösung sein kann, dass alle diese Menschen ihre Länder verlassen, nach Europa und nach Deutschland kommen. Und vor allem in dieser Zahl und in diesem Tempo. Da habe ich ein großes Fragezeichen.
Ich glaube wirklich nur
ein
Bruchteil.
Ich glaube nicht, dass wir das hinbekommen. Ich habe das 2015 anders gesehen. Da habe ich die Politik von Angela Merkel wirklich auch offensiv, auch in meiner eigenen Partei, auch gegen Widerstände immer verteidigt. Wenn man sagt, wir schaffen das, wir bekommen das irgendwie hin. Wir müssen den Menschen auch helfen, die in Not sind. Und es ist auch nach wie vor meine persönliche Grundeinstellung. Aber ich sehe einfach jetzt in der Verantwortung vor Ort, dass es uns einfach schlicht so, wie es im Moment läuft, nicht mehr gelingt. Und ich möchte nicht, dass die Flüchtlinge hierher kommen und am Ende in der Obdachlosenunterkunft bleiben müssen oder auf der Straße leben müssen, weil es uns nicht gelingt, vor dem nächsten Winter ausreichend vernünftige Unterkünfte und Lebensbedingungen und auch Kita- und Schulplätze für die Kinder, die hierher kommen, zu haben. Und in dieser Situation sind wir im Moment und da müssen wir uns ehrlich machen.
Aber vielleicht müssen wir da mehr gucken, was hat sich bewährt und was können wir umsetzen, anstatt uns auf die Abwehr zu konzentrieren.
Wie schaffen wir das am besten, fragen wir heute im Forum. Es geht um die Situation geflüchteter Menschen in Ländern und Kommunen. Es wird seit Monaten, muss man sagen, heftig darüber debattiert in Deutschland. Es gibt viele Fragen, es gibt viele Vorschläge, es gibt vor allem aber auch viele Kontroversen, was das alles am Ende bringt. Und auch die Frage ist umstritten, wie dramatisch ist denn die Lage überhaupt? Oder kommt Deutschland vielleicht damit doch ganz gut klar und wir diskutieren nur, um politische Debatten zu führen? Wir sind zu Gast bei der Berliner Landeszentrale für politische Bildung und auf dem Podium sind dabei Aziz Bozkurt. Er ist Sozialstaatssekretär in Berlin von der SPD, Henrik Wichmann von der CDU, Beigeordneter für Soziales im Landkreis Uckermark. Dazu Janina Meiering, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, Mitglied im Leitungsteam des Behandlungszentrums für traumatisierte Geflüchtete Xenion und Markus Engler, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung DZIM. Wir haben gerade schon ziemlich heftig auch debattiert über die Frage, ob Zuwanderung begrenzt werden muss. Herr Wichmann hat gesagt, es gibt doch zu viele Anreize für Menschen, gerade auch nach Deutschland zu kommen. Herr Engler, Sie haben vorhin gesagt, Begrenzung bringt im Grunde nichts und so stark ist der Drang auch gar nicht nach Deutschland, wenn man jetzt mal von den vielen Menschen aus der Ukraine absieht. Das ist ein spezieller Fall. Aber andererseits, es gibt das Migrationsabkommen mit der Türkei. Da zahlt Europa Geld, dass die Türkei die Flüchtlinge zurückhält. Da würden viele sicherlich gerne nach Europa kommen. In Polen wird ein großer Grenzzaun gebaut, eine Mauer zu Belarus, weil man sich da abschottet. Wir wissen, was auf dem Mittelmeer los ist. Da gibt es Seenotrettung und andererseits gibt es Küstenwache der Festung Europa, die mit dafür sorgt, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, weil sie sehr komplizierte Wege wählen müssen. Also Begrenzung auf diese Weise findet doch längst statt.
Ja, das finde ich in der Debatte auch nicht, ne, wenn wir über ehrliche Diskussionen sprechen, wenn man so einigen CDU-Ministerpräsidenten oder so zuhört, dann und auch Leuten wie Jens Spahn und anderen, die tun ja so, als wären die Grenzen komplett offen. Und ich meine, nichts ist mehr falsch als das. Ja? Also ich meine, alle Landgrenzen sind von, also ich glaube, es gibt noch kleine Stücken, die nicht mit Zäunen sozusagen gesichert sind, gegen die Berliner Mauer wirklich lächerlich war. Das ist halt schon, ne, muss man sehen. Und im Mittelmeer, Sie haben es auch gesagt, es gibt eine systematische Nicht-Rettungspolitik sozusagen. Die hohen Zahlen an Toten im Mittelmeer haben auch damit zu tun, dass dort nicht gerettet wird. Klar, ich meine, natürlich müssen wir auch sehen, wir leben in einer komplizierten Welt und wir können viele Länder uns anschauen, die instabil sind, in denen es Krieg gibt und sozusagen Menschen brauchen Schutz. Richtig ist aber auch, dass wenn wir global die Statistiken anschauen, wirklich nur ein kleinerer Teil aller Flüchtlinge weltweit überhaupt nach Europa kommen wollen und auch können. Sozusagen dieser Eindruck, alle wollen hierher kommen, ist auch sozusagen mit den Fakten nicht, stimmt nicht überein. Sie haben die Türkei erwähnt. Ich meine, in der Türkei leben sehr viel mehr Flüchtlinge, allein aus Syrien, vielleicht etwa 4 Millionen.
Aber das kann ja auch keine Dauerlösung sein. Wir haben es ja gerade jetzt im Wahlkampf erlebt.
Genau, wir sehen,
ist auch dort ein Thema.
Wir sehen, dass es dort zu großen politischen Konflikten führt, die natürlich auch politisch instrumentalisiert werden, in verschiedene Richtungen. Klar ist, wenn wir über Verantwortungsteilung und Flüchtlingspolitik sprechen, wir haben auf globaler Ebene sowas wie einen globalen Flüchtlingspakt. Ja? Da haben sich alle Staaten weltweit 2018 sozusagen committed, ihren Anteil zu leisten. So, nur so kann es auch gehen. Nicht nur eine Kommune und die andere Kommune und dann schiebt man sich von dem Bundesland oder von dem Land die Flüchtlinge rüber, Staaten versuchen sozusagen das politisch auszunutzen. Wir müssen wirklich ernsthaft zu diesem globalen Flüchtlingspakt zurückkommen, weil Europa allein, sehen wir auch, ist nicht die Lösung.
Gut, aber der Wunsch ist, glaube ich, bei allen vorhanden. Es dauert aber schon ewig und es ist nicht wirklich was passiert in den letzten Jahren.
Wenn die Außengrenzen so sicher wären, dann könnte es ja nicht sein, dass alleine an der brandenburgischen Grenze zu Polen, das sind ungefähr 250 Kilometer, die Bundespolizei innerhalb von 24 Stunden 122 illegale Grenzübertritte bei der relativ überschaubaren Personalstärke festgestellt hat. Gerade vorgestern, 122.
Von in einem Land illegale von Grenzüber- 80 Millionen Menschen.
Illegale Grenzübertritte von Polen nach Brandenburg innerhalb von 24 Stunden bei der überschaubaren Mannstärke Bundespolizei, die wir an der deutsch-polnischen Grenze haben. Das zeigt doch, dass die Forderung richtig ist, auch befristet Grenzkontrollen von Deutschland nach Polen wieder einzuführen, weil es von dort über diese Route Belarus, auch wenn da jetzt Zäune gebaut werden, erhebliche Migration gibt. Die gab es schon im letzten Jahr. Danach hat sich jetzt etwas beruhigt. Dann kam der Ukraine-Krieg und dann hatten wir damit erheblich zu tun, aber es steht fest, dass es in Größenordnungen nach wie vor illegale Migration gibt. Und ich finde, die Botschaft muss sein, wer sich auf dem legalen Weg bemüht, Asyl zu bekommen, und dafür braucht man vielleicht wirklich auch diese Zentren an den Außengrenzen, die ich damals für verrückt hielt, 2015, aber um die wir wahrscheinlich nicht herumkommen, wenn wir nicht eine geordnete Zuwanderung und eine geordnete Verteilung auch der Asylbewerber, die an den Außengrenzen dann registriert werden würden und auch überprüft werden würden, in Europa organisieren wollen.
Lassen Sie mich zu dem Stichwort geordnete Zuwanderung kommen, Herr Boskor. Das ist ja die Frage. Es gibt ja viele Regeln, es gibt gesetzliche Vorschriften, wie man Asylanträge stellt, wo man das tut. Es gibt die Dublin-Verordnung. Also theoretisch dürfte ja gar kein Geflüchteter über die Grenze von Polen nach Deutschland kommen. Der ist ja schon in der EU. Dann ist die Frage, was passiert mit den Menschen, deren Anträge abgelehnt werden? Werden sie zurückgeführt in die Heimatländer? Da gibt es wieder Probleme. Nehmen die Heimatländer sie zurück? Das ist ein anderes Thema. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, und da verbindet sich ja dann die Frage mit, es gibt gewisse Regeln, aber es funktioniert nicht. Der Staat kann sie schwer oder teilweise auch gar nicht umsetzen.
Wir haben schon sehr strenge Regeln. Das, was tatsächlich fehlt, ist, wie man international vorgeht. Das heißt, wie gehen wir mit Krisenherden um? Gerade 15, 16, kurz bevor viele Menschen hier hingekommen sind, haben wir den Hahn einmal zugedreht, was die Hilfe für die Länder angeht, die rund um die Konfliktherde waren, sodass Menschen in richtig schlimmen Bedingungen irgendwie in Grenzregionen verharren mussten und dann geflüchtet sind, weitergeflüchtet sind. Das heißt, immer wenn wir irgendwo anders einen Hebel bedienen, passiert dann irgendwas auch damit. Von daher wäre das einmal eine Sache, was ist die internationale Verantwortung? Und das ist die einzige Lösung, die wir dort haben. Und alles andere ist einfach nur ein Placebo.
Aber die internationale, gleich ja. Frau Meiring, ich sehe Ihren Finger, aber ich muss noch nachfragen, die internationale Lösung, ist die dann Festung Europa ganz dicht machen und dann wirklich
es
also nur am Eingang
Dichtes.
Sortieren,
also dichter der dort als jetzt, ja, abgibt? Dichter als jetzt gibt es nicht. Wenn Menschen im Mittelmeer sterben, ist das dicht, so gut es geht. Und wir nehmen dann in Kauf, dass Menschen sterben auf dem Weg. Wir können jetzt natürlich wie Trump darüber reden, ob wir 5 Meter hohe Zäune machen. Aber ist das dann noch das Europa, was wir haben wollen? Ich glaube nicht. Aber das muss man erstmal rekapitulieren. Und wie gesagt, die Lösungen sind keine kurzfristigen. Da lügt jeder, der sagt, ich mache das und das. Dann hätte die CDU-Regierung, die Unionsregierung 16 Jahre lang, natürlich den Laden viel dichter bekommen. Aber die haben ja einige. Da muss ich eingestehen als SPDler, wir haben einiges mitgemacht, wir haben viele Verschärfungen gemacht. Es gibt die Möglichkeit von Haft, auch Kinder können in Haft landen, in Einrichtungen, wo nebenan irgendwie Straftäter inhaftiert werden. Wir haben schon sehr viel verschärft, aber es hat nicht dazu geführt, dass Zahlen irgendwie runtergegangen sind, weil Migration nicht einfach steuerbar ist. Ich mache einen Zaun hoch und dann ist die Sache erledigt.
Frau Meier.
Also ich schließe mich im vielen an und ich wollte einfach nochmal hinterfragen, was denn eigentlich das Ziel ist. Ist das Ziel, eine Grenze zu Polen zum Beispiel dicht zu machen, wo wir wissen, in Polen finden auch Menschenrechtsverletzungen statt, in Belarus finden Menschenrechtsverletzungen statt. Also was ist das Ziel? Der Schutz der Menschen, die den brauchen und unsere humanitären Vorstellungen, oder geht es nur um Abwehr? Also na, da müssen wir doch dann auch mal offen drüber reden. Was wollen wir überhaupt erreichen?
Also ich denke, wir brauchen beides. Wir müssen auf der einen Seite alles dafür tun, im Rahmen unserer Möglichkeiten, und wir sind da aber auch nur ein Land von mehreren, und ich möchte da auch nicht nur über Europa sprechen, sondern möchte da unbedingt auch daran erinnern, dass die Vereinigten Staaten von Amerika auch einen Anteil an den Krisen dieser Welt in der Vergangenheit hatten und sich hinterm Atlantik aber immer sehr weit weg von all den Problemen mit den eigentlichen Aufnahmen dann der Flüchtlinge, die sie mit verursacht haben in Afghanistan und anderen Staaten, sehr weit weg sind und auch wenig davon abnehmen. Das muss man auch mal ganz klar sagen, finde ich. Und es müsste dann eigentlich im gesamten westlichen Bündnis mal eine Strategie geben, wie wir mit diesem Problem eigentlich in Zukunft umgehen wollen. Deutschland alleine in Europa kann sie in diesen Größenordnungen, das ist meine These, so jedenfalls, wie wir es jetzt machen, nicht mehr bewerkstelligen.
Herr Engler, dann sitzen wir da hier und können ganz viel diskutieren und mit bestem Willen und Wollen, aber lösen können wir die Probleme nur international. Und das dauert ja schon sehr lange. Sind Sie optimistisch, dass sich da was bewegt?
Also ich beobachte das Themenfeld auch schon einige Jahre und optimistisch bin ich nicht. Das heißt aber nicht, dass es sich nicht lohnt, sozusagen für die richtigen Dinge irgendwie sich einzusetzen. Auch in den USA übrigens, ja, können sich Dinge ändern. Ich meine, wir hatten unter Trump sozusagen einen kompletten Zusammenbruch sozusagen des sogenannten Resettlement-Systems. Jetzt haben wir wieder eine andere Regierung, die wieder sozusagen mehr Flüchtlinge auch umsiedelt. Insofern sieht man schon politische Entscheidungen, was bewirken können. Und klar, also alles, was wir sozusagen europaweit, weltweit diskutieren müssen, wird unsere Probleme im Hier und Jetzt nicht lösen. Und deswegen ist ja auch mein Appell zu sagen, hier in Deutschland sollen sich wirklich alle erstmal darauf konzentrieren, die Herausforderungen, die wir hier haben, zu lösen, zusammenzuarbeiten, die Ressourcen bereitstellen. Und ich meine, das, was Herr Boskut gesagt hat, weil ich bin noch nie von einem Politiker gehört, finde ich sehr gut, zu sagen, dass sozusagen die Migrationssteuerungsmöglichkeiten, ja, aus Sicht der Politik sind halt begrenzt. Und er hat sich Wasser durch die Finger gießen lassen, sozusagen, hat die Hand zusammengemacht, aber ein bisschen, die Zuhörer konnten das ja nicht sehen. Trotzdem tropft sozusagen was runter. Und ich meine, klar, man soll mit Wassermetaphern bei Migration und Flucht ein bisschen vorsichtig sein, weil es geht um Menschen, aber das ist ja auch keine revolutionäre These, die vertreten. Das steht in jedem Gutachten vom Sachverständigenrat für Migration zum Beispiel. Das heißt auch nicht, dass Staaten nicht versuchen sollen, Migration und Flucht zu steuern, aber sozusagen diese Vision, wir können es komplett Menschen hin und her schieben zwischen europäischen Staaten. Es wird nicht funktionieren. Wir brauchen sozusagen einen realistischen Blick, mehr Pragmatismus auch. Und vielleicht das ist mein letzter Punkt, dass wir auch Flüchtlinge und Geflüchtete nicht nur als Belastung sehen. Ich meine, zugleich im Bundestag reden wir über ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Ja? Und natürlich, die Partei von Herrn Wichmann, andere, auch Teile der SPD, wollen das komplett getrennt sehen. Gibt auch Gründe, Asyl und Arbeitsmigration getrennt zu sehen. Aber lasst uns mehr Pragmatismus haben. Die Menschen, die kommen nicht, das wissen wir aus Studien, hauptsächlich wegen der Sozialleistung. Das ist wirklich empirisch Quatsch, zu sagen, die kommen wegen der Sozialleistung. Das ist falsch. Die kommen aus einer Reihe von Gründen. Kann sein, dass bei einigen Sozialleistungen auch eine Rolle spielen, aber eigentlich wollen die auch arbeiten, die wollen Sicherheit haben, die wollen eine bessere Zukunft für ihre Kinder. Und insofern sollen wir sie nicht nur als Belastung sehen, sondern ihnen möglichst wenig, haben Sie auch gesagt, Blaupause, wie wir es bei den Ukrainerinnen machen, das bei anderen auch so machen und zu sagen, diese Leute können dann auch Lösungen dazu beitragen, wenn wir keine Lehrerin haben. Dann sind das vielleicht die Lehrerin von morgen und die Politikerin von morgen und was weiß ich. Ja? Also ich meine, es geht nicht nur um Kosten und Belastung.
Bevor Sie Fachkraft sind, müssen Sie erstmal irgendwo wohnen. Und das ist im Moment meine Aufgabe. Und diese Aufgabe habe ich vom Land Brandenburg nach dem Landesaufnahmegesetz als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung zu erledigen, bekomme aber weder vom Land dabei eine Unterstützung, die geeigneten Objekte zu finden vor Ort und die Häuser so schnell zu errichten, wie ich sie benötige. Ich kriege jeden Monat die Flüchtlinge per Bus, per Zuweisung in meinen Landkreis gebracht und muss sehen, wie ich damit klarkomme. Und am Anfang des Jahres haben wir Mails bekommen von der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt. Sie haben 14 Tage Zeit, diese Anzahl an Flüchtlinge in Ihrem Landkreis uns zu sagen, wo wir die hinbringen sollen. Wenn Sie uns bis zum Ende des Monats nicht sagen, wo wir sie unterbringen sollen, bringen wir sie Ihnen in Ihre größte Gemeinschaftseinrichtung nach Prenzlau in die Berliner Straße. Das ist die Verfahrensweise, wie mit uns als Landkreis an der Stelle umgegangen wird. Und auf der anderen Seite habe ich Bürgermeister, Amtsdirektoren, die wir regelmäßig einladen und immer wieder sensibilisiert haben und ihnen die Zahlen an die Wand geworfen und haben auch mal verteilt, wie viel jede Kommune uns abnehmen müssen, wenn wir im Kreis das fair verteilen würden nach Einwohnerzahlen. Und da kommt relativ wenig, weil sie auch oft wirklich nichts mehr haben. Einige wollen uns wirklich auch helfen, aber sagen, wir haben einfach kein Grundstück, was wir euch anbieten können und kein leerstehendes Haus mehr, um sie dann auch wirklich unterbringen zu können. Und da nützt mir die ganze Fachkräftediskussion im Moment gar nichts. Und bei den Afghanen muss man auch mal sagen, sind auch ganz viele Analphabeten dabei, die zu uns kommen, wo ich im Moment überhaupt nicht absehen kann, dass selbst mit Sprachkurs und Integrationskurs, den wir organisieren mit der Volkshochschule, wir daraus in absehbarer Zeit Arbeitskräfte und Fachkräfte machen. Da finde ich, müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass man es nicht alles miteinander vermischt.
Frau Meiering.
Jetzt muss ich einmal antworten. Analphabeten, Afghanen, Herz, also solche herzvollen Menschen mit so viel, also ne, das kann man, kann ich jetzt gerade nicht so stehen lassen, aber was ich sagen wollte, auch da glaube ich, muss man gucken, was sind bewährte Projekte. Wir haben zum Beispiel bei Xenion unser Wohnenprojekt, wo wir eine Kollegin haben, die lange als Honorarkraft gearbeitet hat und eben Vermieter, Wohnbaugesellschaften, also Wohnprojekte unterstützt, wenn sie eben Geflüchtete aufnehmen. Das heißt, wir haben Spenden akquiriert für die Genossenschaftsbeiträge, wir unterstützen die sowohl die Vermieter als auch die Geflüchteten im ganzen Papierkram und das hat sich bewährt. Aber auch das sind Projekte, ja, die müssen wir immer wieder jedes Jahr neu finanzieren und gucken, wie kriegen wir das denn gestemmt. Also auch da, ich glaube, es gibt, wir sollten uns eher darauf richten, was gibt es denn für bewährte Projekte und zu überlegen, wie kann man diese Projekte stützen. Ich könnte eine ganze Menge sagen, aber das ist zum Bereich Wohnen.
Ich würde noch mal gerne zurückkommen auf die Frage Arbeitsmigration und Asylanträge und dergleichen. Darf man das überhaupt gemeinsam diskutieren? Also ich habe schon erlebt, dass man da sehr in die Zwickmühle kommt, weil natürlich jemand, der einen Asylantrag stellt und der aus einem Bürgerkriegsland kommt, dem zu unterstellen, er komme nur wegen irgendwelcher Anreize oder auch weil er hier ein besseres Leben will, weil er vielleicht hier arbeiten will, das ist schon schwierig. Das sind unterschiedliche Dinge. Aber irgendwie gehört es vielleicht dann doch zusammen, wenn man eben sieht, wie viele gerade auch junge Männer aus dem subsaharischen Afrika über das Mittelmeer diesen Weg wählen, um ins reiche Europa zu kommen, hier zu arbeiten, Geld nach Hause zurückzuschicken. Ich habe gelesen, was mich überrascht hat, das Deutsche Institut für Menschenrechte hat 2007, vor über 15 Jahren, schon eine Studie gemacht über temporäre Arbeitsmigration, wie man in Deutschland gute Bedingungen schaffen sollte, um Menschen, die jetzt nicht unserem Fachkräftebedarf entsprechen, aber die dringend den Druck, den Wunsch und die Notwendigkeit verspüren, aus ihren Ländern wegzugehen, weil sie irgendwo Geld verdienen müssen. Dass man hier Möglichkeiten schafft, ist nicht so ganz einfach, die rechtlichen Grundlagen dafür zu schaffen. Aber das würde zum Beispiel den Druck im Bereich Asyl nehmen. Herr Boskot, sehen Sie diesen Zusammenhang auch?
Man muss schon zwischen Asyl und Arbeitsmigration trennen, aber dass wir da pragmatischer umgehen müssen, finde ich, ist schon ein richtiger Weg. Und das haben wir ja in Teilen auch gemacht, wie bei der Westbalkan-Regelung, wo wir auch gesagt haben, Asyl ist vielleicht nicht der richtige Weg, aber wir eröffnen Wege, wie ihr zum Arbeiten hierher kommen könnt. Ist erstmal ein Ansatz, den wir, glaube ich, pragmatisch gehen können. Aber damit werden wir sozusagen auch nicht alle Probleme gelöst bekommen. Bloß es sollte ein Baustein sein. Und was wir uns auch angucken müssen, dass wir die Wege zwischen Asylverfahren, wenn jemand hier ist und wir sehen, das hat keine Perspektive, dass wir die Wege dann in den sogenannten Spurwechsel, dass wir den dann auch mehr erlauben. Weil wir haben viele Menschen, die auch hier ankommen, auch leben und arbeiten können gut und auch gute Fachkräfte werden. Gerade wenn ich mich gerade in Flüchtlingsunterkünften umgucke, sind das viele Menschen, die selber hierhin geflüchtet sind. Das sind die Fachkräfte, die wir bitter benötigen. Ich kenne aus dem Kita-Kontext auch Menschen, die dann hier jetzt mittlerweile Erzieherinnen sind. Das heißt, man muss da auch die Potenziale tatsächlich sehen wollen. Ich verstehe Herrn Wichmann bei seinen Herausforderungen, die habe ich auch. Ich war vorher zuständig für die unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten. Ich hatte Heidenangst, dass da irgendwann mal irgendeinem jungen Menschen was passiert. Und ich bin damit verantwortlich als Politiker. Von daher verstehe ich das völlig. Wir müssen nur gucken, was ist da die Lösung? Und wir müssen die Geschichten anders erzählen. Wenn ich jetzt erzähle, ich baue da MUF nennt sich das in Berlin, die modularen Bauten, dann baue ich sie auch für die nächsten Generationen. Dann ist es heute vielleicht für einen Geflüchteten, morgen ist es vielleicht eine Unterbringung für obdachlose junge Menschen hier im Land, für Azubis, für Studenten. Man muss diese Geschichte erzählen, das funktioniert. Und alles andere ist einfach, wie gesagt, ein Placebo, was nicht wirkt. Und da kann ich sozusagen nur die Hilfestellung anbieten. Wir müssen gucken, was wir genau erzählen, weil alles andere, was ich als Verschärfung, ich mache jetzt dicht, wird vielleicht einen Tag lang wirken, aber nie 2, 3, 4 Tage. Und dann fange ich von vorne an, muss die nächste Sau durchs Dorf treiben.
Herr Engler.
Ja, ich sehe das ähnlich, dass es bei den Narrativen, bei den Erzählungen anfängt. Das heißt ja nicht, dass man nicht über Herausforderungen, Probleme, was ist alles, auch Kriminalität, man muss das natürlich möglichst realistisch beschreiben, ja. Aber sozusagen nur sozusagen so ein Negativ-Narrativ die ganze Zeit zu haben, und das ist genau meine Beobachtung. Ja? Wir hatten wenig Migration zu Zeiten von Covid, dann gab es eben diesen Krieg, wir waren alle unter einem ziemlichen Schock, ja, und sonst vielleicht jetzt ein bisschen weniger, weil der Krieg ist natürlich immer noch da. Und dann hat es ungefähr so bis September gedauert. Und dann ging es los. So, das ist jetzt zu viel. Wir brauchen neue Maßnahmen der Beschränkung. Das ging sozusagen seit Monaten. Sozusagen hören wir nichts anderes als das eigentlich. Hat sogar dazu geführt, dass sozusagen, das sehe ich auch kritisch, dass die Bundesregierung, die sozusagen angetreten ist mit einem Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik, sozusagen auch ja, Teile ihres Koalitionsvertrags ein Stück weit aufgibt. Und nochmal, um zurückzukommen auf diese Frage von Arbeit und Asyl. Ja, ich meine, das sind erstmal so rechtliche Konstrukte, mit denen wir auf die Menschen schauen. Das sind Menschen wie Sie und ich, wie wir alle, in sehr schwierigen Lebenslagen. Und auch wenn wir mal bei den Fluchtursachen anfangen, sehen wir, dass diese Trennung von Wirtschaftsmigration und sozusagen Flucht, Schutz von dem Krieg fliehen, dass das auch nicht zu trennen ist. Die Menschen in Afghanistan beispielsweise, die fliehen zum Teil natürlich vor den Taliban, aber auch, weil sozusagen nach dem sozusagen jetzt erneuten der Übernahme der Macht durch die Taliban die Ökonomie komplett zusammengebrochen ist. Und das sehen Sie sozusagen in allen Konfliktregionen. Wenn es Krieg gibt, haben die Menschen auch keine Lebensbedingungen mehr. Ja, das hängt sozusagen zusammen. Und insofern, natürlich geht es nicht darum, Leuten, die vielleicht gerade aus dem Krieg geflohen sind, zu sagen, morgen sollst du hier irgendwie irgendwo eine Arbeit anfangen. Das ist wahrscheinlich individuell sehr verschieden, wie schnell sie das können und wollen. Aber ich finde, ja, bei allen Gründen, sozusagen rechtlich erstmal diese beiden Instrumente zu haben, sollten wir ganzheitlich drauf schauen.
Lassen Sie uns doch nochmal über die konkrete Situation sprechen. Also die große Zahl von Zuwanderern gezwungenermaßen, die zu uns gekommen sind, sind im letzten Jahr aus der Ukraine gekommen. Aber auch aus anderen Ländern wächst ja die Zahl wieder. Das ist europaweit so, das ist auch in Deutschland so. Andererseits gibt es Signale aus der Gesellschaft. Report Mainz vor kurzem, eine Sendung, da ging es um Helfer. Das war nicht nur eine Zufallsumfrage, sondern Helfer, die von sich aus beschrieben haben, sie sind am Limit. 70% haben gesagt, gerade noch so. 17% haben gesagt, wir packen es nicht mehr. Und das sind die Menschen, die gerne wollen. Und dann gibt es die nicht mehr wollen oder die noch nie gewollt haben. Also muss man, Herr Boskott, nicht auch die Stimmung im Land entsprechend aufnehmen? Gehört das nicht auch zu einer verantwortungsbewussten Politik?
Ja, klar, auf jeden Fall. Aber Stimmungen sind ja nicht Gott gegeben und Politik und Gesellschaft und Diskurse gestalten sie ja auch. Naika Furutan beschreibt das immer so schön mit, wir haben 30% weltoffene, 30%, die eher restriktiv sind und in der Mitte haben wir die 40%. Der Diskurs entscheidet jetzt darüber, was die 40% machen. Kippen sie nach rechts oder nach links? Und darum geht es ja. Das heißt, man muss schon wahrnehmen, was wir an Problematiken haben. Und da hat Zivilgesellschaft gerade in Berlin extrem viel geleistet. Und wir sehen ja jetzt auch, dass beispielsweise die private Unterbringung bei den Ukrainern deutlich zurückgeht und wir viel mehr selber unterbringen müssen. Von daher wäre Politik auch völlig auf dem falschen Dampfer, wenn sie sagen würde, Zivilgesellschaft muss das jetzt machen und da gibt es keine Probleme und die laufen nicht auf dem Zahnfleisch und das wird schon klappen. Wir müssen das natürlich auch im Blick behalten und auch wahrnehmen.
Aber wir sehen schon auch, wie um Geld gefeilscht wird, wie der Bund sich zum Beispiel weigert, Fallpauschalen sozusagen zu zahlen, also wie viele Menschen wirklich kommen. Ja. Was dann auch die Anforderungen sind, die Herr Wichmann irgendwie stemmen muss. Also, da fehlt es dann wieder. Also das sind dann nicht nur Frage, bin ich jetzt...
Genau, und das sind unproduktive Diskussionen. Hätten wir ein System, was dynamisch sozusagen auch je nach Fluchtbewegung nach oben oder nach unten, das wäre die Lösung, weil jede Diskussion um Geld führt dazu, dass wir einfach schlechte Stimmung haben.
Naja, aber wir müssen aber bei den Fakten bleiben. Also ich weiß, dass bei uns im Land Brandenburg jetzt befristet für dieses und nächstes Jahr wir 9.300 Euro pro Platz, den wir schaffen als Landkreise an Investitionszuschuss vom Land bekommen. Die tatsächlichen Kosten für einen Platz liegen aber mittlerweile, hat mir ja Carlos Oberhavel am Freitag für seinen Kreis gerade wieder vorgerechnet, bei 54.000 Euro. Und da können Sie sich ausrechnen, was nützen die 9.300 Euro, wenn der Platz 54.000 Euro aber kostet und der Landkreis eigentlich schon gar keine finanziellen Mittel mehr hat, um ihn zu schaffen. Und auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, wäre eben die Akzeptanz auch in der Gesellschaft eine andere, wenn es gleichzeitig bei anderen Herausforderungen, die wir im eigenen Land haben, auch immer diese Bereitschaft gegeben hätte, der Politik so viel Geld in die Hand zu nehmen.
Das ist die Lösung.
Ich muss mal sagen, wie viele Studenten warten seit Jahren auf Wohnplätze in Studentenwohnheimen in Potsdam? Es ist eine jahrelange Diskussion. Es ist in allen anderen Studentenstädten eine jahrelange Diskussion. Wir haben Wohnungsnot in allen Großstädten Deutschlands. Und da hat aber nie einer gesagt, wir nehmen jetzt mal so und so viele Millionen und Milliarden in die Hand und bauen mal ganz schnell neue Häuser. Und das ist das, was die Menschen spüren und was sie uns auch spiegeln und wo sie sagen, das verstehen sie nicht. Und ich finde, wir können nicht nur Geschichten erzählen, sondern wir müssen auch bei den Fakten bleiben und müssen auch den Menschen dann ehrlich sagen, wir sind auch bereit, bei allen anderen Problemen, die wir im Land haben, genauso dynamisch, genauso aktiv, mit genauso viel finanziellem Engagement die Probleme endlich anzupacken.
Jetzt mal Frau Meiering.
Also mir ist wichtig in dem Zusammenhang, wir müssen auf das Narrativ aufpassen, das haben wir ja gerade schon besprochen, aber wir müssen auch die Menschen, die helfen, die vielen Ehrenamtlichen, die unterstützen, unterstützen wollen, unterstützen. Also wir bei Xenion haben da unsere Projekte, dass wir eben Ehrenamtliche hauptamtlich begleiten, sowohl im ehrenamtlichen Vormundschaftsbereich als auch in unseren ehrenamtlichen Mentorenschaften. Und das System hat sich einfach bewährt, weil natürlich kann man auch die Menschen, die helfen wollen, nicht allein lassen. Es gibt immer wieder Situationen, da sind auch wir teilweise überfragt und brauchen nochmal den Austausch im Team. Deswegen der Appell ist da wirklich auch da, die Struktur zu nutzen, die Projekte zu nutzen, die die Helfer unterstützen, denn das Engagement ist da und wir wissen doch auch, dass gerade der Kontakt einen Unterschied macht, der Kontakt zu Menschen, die ich eben nicht kenne, dass der auch die Stimmung verändern kann. Das haben wir doch auch bei den ukrainischen Geflüchteten gesehen. Da war eine ganz andere Bereitschaft, weil die Menschen einem irgendwie näher waren, weil man sie einfach die anderen nicht kennt. Und das ist doch das Problem. Wir müssen mehr in den Kontakt gehen, die Zivilgesellschaft einbinden und wir müssen das unterstützen durch Strukturen.
Und trotzdem, Herr Engler, ist es am Ende eine Frage, die auch mit einer Rechnung verbunden ist?
Es ist auch immer eine Frage des Geldes. Wir haben in Deutschland und in Europa sozusagen eine Unmenge von privatem Reichtum. Ja? Da gehen wir halt nicht ran. Und genau das Argument, was gerade hier kam, ist, sagen, wir geben so viel mehr Geld für Drohnen, Hightech, Grenzschutz aus, als für humanitäre Hilfe. Das ist eine Frage von letztlich politischen Prioritätensetzung. Klar, die Staatshaushalte sind im Moment sehr belastet, keine Frage. Aber dann müssen wir, und das ist, glaube ich, was ich vorhin schon mal vorsichtig versucht habe zu sagen, die Frage der Migration, der Einwanderungsgesellschaften, die werden wir immer bleiben. Wir müssen diese Investitionen machen. Es ist quasi geradezu alternativlos. Wir können sie nicht machen. Und es ist die Aufgabe von Politik, die finanziellen Mittel, die wir dafür brauchen, bereitzustellen. Also das ist deren Job.
Das war das rbb24 Inforadio Forum aus der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Auf dem Podium heute Aziz Bozkurt von der SPD, Sozialstaatssekretär in Berlin, Henrik Wichmann, CDU, Beigeordneter für Soziales im Landkreis Uckermark, Janina Meiering war dabei, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, Mitglied im Leitungsteam des Behandlungszentrums für traumatisierte Geflüchtete Xenion und Markus Engler, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung DEZIM. Herzlichen Dank für die Debatte. Danke Ihnen hier im Saal für Ihr Interesse, Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.